Im Bundeshaus hat man ein Jahr nach Anfang der Pandemie genug. Bürgerliche Politikerinnen und Politiker wollen im Bundesrat nicht mehr länger zuschauen und lieber selber entscheiden. Sie wollen sagen, wenn der Lockdown aufhört. Können die das? Und steuern wir jetzt gerade richtig grosse institutionelle Krise? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser, ich schwätze heute mit dem Markus Häfliger und dem Christoph Letz in Bern.
Hoi Philipp.
Hoi zusammen.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir in der Politik sind Teil dieser Entwicklung. Wir nehmen die Stimmung in Zuschriften und Mails wahr. Wir spüren sie in Gesprächen und erleben sie in den Medien. Wir treiben diese Stimmung aber oft auch an. Äußerungen, die diskreditieren, Indiskretionen, Behauptungen und Vergleiche, die unredlich sind oder gar Aufbruch zum Gesetzesbruch. Parlamentarierinnen und Parlamentarier könnten es besser.
Das, was wir hier gehört haben, war der Nationalratspräsident Andreas Aebi. Mit dieser Rede hat er die Frühlingssession im Bundeshaus eröffnet. Aebi ist Mitglied von der SVP und das erklärt vielleicht, warum er so ein bisschen verdrückt wirkt, weil er sich jetzt hier auf recht heiklem Terrain befindet. Wenn der Nationalratspräsident sagt, wir Parlamentarier und Parlamentarier können das besser, was meint er mit dem?
Ja, ich glaube, er spricht die Verschärfung vom Ton an, die Aggressivität vom Ton, wo wir in den letzten paar Wochen gehört haben, in politischen Auseinandersetzungen. Also Politiker haben massiv den Ton verschärft gegen den Bundesrat, auch gegeneinander. Und er spricht nicht zuletzt auch seine eigene Partei an, die da von Diktatur anfangen reden und andere massive Vorwürfe, die man so eigentlich schon lange oder noch fast nie gehört hat in der Schweizer Politik. Hm.
Die Situation ist eigentlich eskaliert in der Wirtschaftskommission vom Nationalrat. Christoph, was ist da genau passiert?
Vor dem Wochenende hat die Wirtschaftskommission die Änderungen vom Bundesrat im Covid-Gesetz müssen diskutieren. Der Bundesrat hat beantragt, unter anderem, dass es für die Kulturschaffenden mehr Hilfe gibt, dass Kurzarbeit nochmal gelockert und verlängert wird, dass man zusätzliches Geld spricht für Härtefallhilfe und so weiter. Und das Gesetz ist in der WAK, in der Wirtschafts- und Abgabenkommission, vorberaten worden und dort hat dann statt quasi eine Behandlung vom bundesrätlichen Vorschlag, hat eigentlich die WAK angefangen, ein neues Gesetz zu schreiben. Und zwar hat sie, mehr oder weniger, wo sie das Gesetz schreiben, dass ab dem 22. März die Restaurants und ganz viele andere Angebote wieder sollten offen haben. Mit anderen Worten, die WAK nimmt da, oder das Parlament nimmt dem Bundesrat so weit die Federn aus der Hand und fängt selber an, die Krise zu managen.
Markus, kann das die WAK überhaupt rein vom parlamentarischen Ablauf her? Weil am Schluss ist es immer noch der Bundesrat, der in der Verantwortung steht, oder?
Ja, der Bundesrat stützt sich ja bei seinen Massnahmen eigentlich auf zwei Gesetze. Es ist das Epidemiegesetz, das so, sagen wir, allgemein abstrakt sagt, was der Bundesrat kann machen in einer Pandemie. Und dann hat man ja für die Krise, weil eben dem Epidemiegesetz nicht alles geregelt ist, hat man noch das letzte Jahr ein Spezialgesetz gemacht, das sogenannte Covid-19-Gesetz, das befristet ist. Und sie kann solche Beschlüsse in das Gesetz einschreiben. Das Gesetz, weil die Änderung sowieso im dringlichen Verfahren vorgesehen ist, schon vom Bundesrat, wird das in dieser Session von Bednerräten behandelt, also National- und Ständerat, im dringlichen Verfahren. Und das Parlament, die beiden Kammern, können fast alles in das Gesetz einschreiben, was sie wollen eigentlich. Ja, ich bin der Meinung, sie können das machen, wenn sie das wollen.
Und trotzdem gehört noch der Andreas Aebi beschwichtigende Worte an seine Kollegen Richter am Anfang der Session. Wo liegt das Problem jetzt bei diesem Vorgehen der Kommission?
Ich glaube, ein zentrales Problem ist, dass das Parlament eigentlich nicht für sagen wir mal, das Mikromanagement von einer Krise nicht dazu tauglich ist. Weil es kann viel zu wenig rasch reagieren. Es hat ja nur viermal im Jahr Session, 3 Wochen lang. Das heisst, wenn sich die Situation verändert, und in dieser Pandemie verändert sich die Situation permanent, sehr schnell, kann das Parlament nicht angemessen reagieren. Und somit, wenn das Parlament jetzt da quasi tatsächlich den Bundesrat übersteuert und Entscheide durchdrückt gegen den Willen der Exekutive, dann geraten wir in ein institutionelles Chaos rein, wo so nicht vorgesehen ist. Weil der Bundesrat müsste ja dann gleich wiederum, wenn die Fallzahlen würden steigen, Massnahmen ergreifen, die im Widerspruch sind zu Parlamentsbeschlüssen. Und das ist für den Bundesrat sehr unangenehm. Und es ist auch für die Öffentlichkeit in der Schweiz ist, zumindest sehr verwirrend, wenn so unterschiedliche Pläne und Perspektiven entstehen. Das ist eine Forderung, die man immer wieder hört aus dem Parlament. Irgendwie die Wirtschaft braucht jetzt Perspektiven, die Restaurateure, Gastronomie, Eventbranche, alle, die so stark betroffen sind von diesen Einschränkungen im Moment, die brauchen eine Perspektive. Das Parlament bietet da eine Perspektive, aber eine, die sich möglicherweise nicht halten lässt, wenn der Moment kommt. Und es stellt sich dann schon die Frage, ist es denn gescheiter, wenn man jetzt Hoffnungen der Gastronomen Hoffnungen macht auf eine Öffnung am 22. März und die nachher wieder eine Woche vorher oder 3 Tage vorher oder eine Woche nachher schon wieder rückgängig gemacht werden, weil einfach die Fallzahlen die Öffnung noch nicht erlauben.
Ja, und es geht aber noch weiter. Es ist eben gar nicht so einfach, das nachher wieder rückgängig zu machen, weil das Parlament will ja einschreiben, Restaurants sind ab 22. März offen. Punkt. Oder das wäre Gesetzesbestimmung, die sie beschliessen wollen. Und nehmen wir jetzt an, am 25. März gehen die Fallzahlen durch die Decken. Oder dann müsste vielleicht der Bundesrat nochmal irgendwie eine Massnahme ergreifen. Aber jetzt hat er das Problem, im Gesetz für Staat, Restaurant müssen offen sein. Und jetzt ist die Frage, was kann er denn überhaupt noch machen? Es ist dann der Vorschlag gekommen, notabene von der SVP selber, der Benjamin Gietze, der SVP-Nationalrat, hat das auf Tele Zürich gesagt am Sonntag. Ja, dann kann er ja einfach wieder Notrecht machen. Oder? Und das wäre wirklich staatspolitisch dann ungefähr das Letzte, was man sich wünschen kann. Zuerst beschließt das Parlament ein Gesetz und dann wird das vom Bundesrat nach 2 Wochen später per Notrecht ausgehebelt. Also das wäre dann wirklich diktatorische Verhältnisse eigentlich, wo aber das Parlament selber würde provozieren. Und noch, es gibt sogar einen neuen perversen Effekt. Weil ja dann würde reinstehen, die Restaurants sind offen, müsste der Bundesrat wahrscheinlich in einer ersten Phase zumindest andere Bereiche schliessen, die eben nicht explizit geregelt sind. Und nicht explizit geregelt wären dann zum Beispiel die Schulen. Nicht explizit geregelt wären zum Beispiel die Läden, weil die sind ja jetzt schon aufgegangen. Das heisst, der Bundesrat müsste dann bei einer dritten Welle zuerst wahrscheinlich die Läden schliessen, vielleicht zuerst die Schulen schliessen, bevor er nur könnte daran denken, auch die Restaurants wieder zu schliessen. Und sogar die Schiessstände, und das finde ich wirklich Pointe, sogar die Schiessstände wäre für ihn schwieriger zum Schliessen als die Volksschulen. Oder das wäre der Effekt von dem Gesetz, weil auch das Parlament, die Wirtschaftskommission will ja auch die Schiessstände per Covid-19-Gesetz auf den 22. März zwingend wieder öffnen.
Wie entsteht so etwas? Wie entsteht so ein Antrag Schwetti?
Also es sind ja über 90 Anträge gewesen, die offenbar eingereicht worden sind in dieser Kommission von verschiedenen Lagern. Ja. Ja, es ist wirklich eine Schwette.
Also ich kann es mir nur so erklären, mich erinnert die ganze Situation sehr stark an die Situation im April, Mai vom letzten Jahr. Das Bedürfnis vom Parlament und von Parteien und Parlamentarier im Besonderen in dieser Krise eine Rolle zu spielen. Der Druck, der auf den Bundesrat ausgeübt wird, in der öffentlichen Kommunikation, über die Kommissionen und so, den kann ich nur so verstehen, dass irgendwie Politiker nicht klarkommen damit, dass sie im Moment nicht die sind, die sagen, was im Land geht. So. Sondern es ist eben der Bundesrat. Und das ist natürlich irgendwie kurzfristig betrachtet ein Problem für die Politiker, weil sie existieren nicht. Aber institutionell ist es, wie gesagt, sehr problematisch. Ich weiß nicht, wie es du siehst, Markus.
Also der Stefan Müller-Altermatt, der Mitte-Nationalrat, hat einen sehr ehrlichen Tweet gemacht. Er hat nämlich geschrieben, Politiker sind machtsensible Menschen. Wenn sie wegen einem Virus nicht mehr machen können, dann tut ihnen das weh, mir auch. Und dann hat er noch geschrieben, wenn zusätzlich die Lobby im Nacken drückt, dann kommen solche Beschlüsse raus. Ich glaube, das ist ein Teil von der Wahrheit. Und der andere Teil ist natürlich auch, da würde ich jetzt ein gewisses Verständnis äußern für die Politiker, man kann natürlich in guten Treue unterschiedlicher Meinung sein, wenn das man jetzt die Beizen aufmacht. Da finde ich, gibt es legitimerweise verschiedene Ansichten. Und das Problem der Parlamentarier ist einfach, wenn sie wollen, etwas machen und ihre Meinung zum Durchbruch verhelfen, dann können sie es nur so machen, weil solange die Appelle, sagen wir, am Bundesrat nichts nützen. Es ist schon nicht ganz einfach, oder, das System. Es hat natürlich unser System, das sehr ausbalanciert war, in ein Ungleichgewicht gebracht, die Pandemie, wo an der Exekutive vieles stärkeres Gewicht gibt als am Parlament. Und da mit dem kämpfen jetzt die Parlamentarier.
Ein Antrag, der in der Wirtschaftskommission auch durchgekommen ist, ist, dass die wissenschaftliche Taskforce nicht mehr sehr selber kommunizieren dürfen. Hat das auch mit dem zu tun, dass Parlamentarier lieber selber eine grosse Rolle spielen? Was steckt da dahinter?
Ich habe das Gefühl, es geht schon auch darum, dass aus dieser wissenschaftlichen Taskforce immer wieder mahnende und warnende Stimmen zu hören waren. Und dass es eine Mehrheit in der WAK nicht gern hat, wenn die Problematik von der Situation zu stark geschildert wird. Also, ich würde denen auch unterstellen, dass es darum geht, fundierte Kritik auch ein Stück weit mundtot zu machen. Und das ist ein höchst bedenklicher Vorgang, der auch mit der Redefreiheit und der Wissenschaftsfreiheit in diesem Land für mich nicht vereinbar ist.
Also begründet tun sie es ja damit, dass eine Kakophonie herrsche, sagen die, die den Antrag unterstützt haben, oder dann sage ich der Bundesrat das und nachher kommt da wieder ein Mitglied von dieser Taskforce und sage ich etwas anderes. Und natürlich sind das zum Teil widerstreitende Meinungen, die da geäussert werden. Aber ich meine, der Punkt ist einfach die Idee, dass irgendwie die ganze Wissenschaft, die ganze Wissenschaftstaskforce und der ganze Bundesrat nur mit einer Stimme dürfen sprechen, die finde ich schon sehr undemokratisch am Ende des Tages. Ich glaube, man kann dem Publikum auch zumuten, dass es unterscheiden kann, ob jetzt da ein Wissenschaftler seine persönliche Ansicht äußert, gestützt auf seine Forschung, oder ob es ein Regierungsentscheid ist. Dass irgendwie eine Mehrheit von unserem Parlament das Gefühl habe, mit dem dürfen wir das Publikum überfordern, finde ich wirklich recht bedenklich persönlich. Und ich möchte auch noch hinzufügen bezüglich Kakophonie. Also im Moment ist, glaube ich, Kakophonie, ich finde das ein jenseitiges Wort, weil eigentlich geht es einfach um Meinungsvielfalt. Aber die Meinungsvielfalt ist also im Parlament selber, glaube ich, um einiges grösser als das, was man von der Wissenschaftstaskforce hört.
Was dann noch dazu kommt, oder, ist die Problematik. Also ich behaupte, die WAK hat mit dem Entscheid unterschätzt sie das Informationsbedürfnis in der Bevölkerung extrem. Wir sehen es ja selber bei unseren Zugriffszahlen auf unseren Newsportal, dass sich unsere Leser extrem fest für alles interessieren rund um das Coronavirus. Auch für die Einschätzung von Experten, auch für kontroverse Ansichten, auch für Leute, die finden, man sollte schneller öffnen, man sollte weniger schnell, das Virus wird weniger gefährlich und so weiter. Das interessiert alles extrem fest. Und was passiert, wenn man dieser Taskforce kollektiv einen Maulkorb verleiht, ist, dass man eigentlich die ausgewiesensten Experten vom Fach mal kaltstellt und dann notwendigerweise die Bevölkerung sich mit anderen Quellen informiert. Und wir alle wissen, nach einem Jahr voller Verschwörungstheorien, Falschinformationen und so weiter, dass das nicht unbedingt die bessere Grundlage ist, um die Bevölkerung zu informieren. Also wenn man irgendwie wenn die WAC quasi da ernsthaft will, dass sich die Leute nur noch über dubiose YouTube- oder Telegram-Kanäle über den Virus informieren, dann hat sie mit dem Entscheid da erreicht, was sie will, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe eher das Gefühl, die Kommission ist in einer Laune inne, wo sie sich zeigen muss, wo sie das Gefühl hat, sie müssen irgendwie gegen aussen gegenüber der Öffentlichkeit markieren, dass sie Druck machen auf den Bundesrat. Und das ist dann ja, das ist sehr kontraproduktiv.
Es ist ja interessant, was Petra Gössi in den letzten Tagen mehrmals gesagt hat, die FDP-Präsidentin. Sie hat mehrmals gesagt, auch im Fernsehen, Tele Zürich zum Beispiel, ja, sie kommen extrem viele Zuschriften über aus der Bevölkerung, die genug haben von diesem Lockdown. Und sie wollen einfach, sie sagen ja die Volksvertreter und sie müssen die Stimme ins Parlament hineintragen, dass man jetzt müssen aufhören und so weiter. Das hat sie als eine Begründung gezeigt. Oder man hat einfach genug oder, von dieser Pandemie eigentlich. Und sie sieht sich jetzt hier als Briefträger oder als Sprachrohr von dieser angeblichen Vox Populi.
Das ist interessant von dieser Kakophonie, die ihr vorhin jetzt angesprochen habt, dass die Wirtschaftskommission so einen Entscheid fällt, die wissenschaftliche Taskforce nicht mehr zu schwätzen, ist auch Ausdruck davon, dass sich eben die Stimmung und der Ton und das ganze, die ganze Gemengelage ziemlich angespannt hat die letzten paar Tage. Du machst jetzt mal die Sendung auf Tele Zürich erwähnt. Wir hören dort schnell rein, wo der Benjamin Gietzander einen Auftritt
hat. Aber es gilt, das Parlament muss können mitreden, ob es über Kommissionen ist, aber nicht mehr so der Alleingang von diesen 7 Nasen, die wir hier oben haben. Das geht nicht mehr. Und vor allem, das wollte ich noch sagen, es ist nicht einfach irgendein Risiko, das wir machen. Nein, es sind Schicksale dahinter, es sind grosse Schicksale dahinter, die jeden Tag leiden müssen und darum sollten wir öffnen.
Das war eben der Benjamin Gietzander, SVP-Nationaler aus dem Kanton Aargau, der Sohn vom Fuhrhalter Ueli Gietzander, aktueller Fuhrhalter, aber immer noch Altnationalrat. Er ist nicht der einzige SVPler, der den Ton in den vergangenen Tagen ziemlich verschärft hat. Haben wir es hier mit einem SVP-Problem zu tun?
Es ist ja interessant. Am Anfang der Pandemie hat sogar der SVP-Präsident einen Brief unterschrieben, wo er irgendwie am Bundesrat die absolute bedingungslose Unterstützung und zugesichert hat. Und dann ist monatelang hat die SVP rumgegeiert. Thomas Eschi, Fraktionschef, hat sehr scharf kritisiert. Die anderen haben sich zurückgehalten. Und jetzt, seit ein paar Wochen, hat man das Gefühl, dass die SVP für sich ihre Rolle gefunden hat. Und die Rolle sieht darin ein, dass sie einfach mehr oder weniger gegen alles sind, was der Bundesrat beschließt in dieser Pandemie. Sie wollen öffnen, sofort, noch lieber gestern als morgen. Und sie werfen dem Bundesrat vor, er habe Diktatur eingeführt. Das ist ja inzwischen eine Art Parteidoktrin. Also zuerst hat es der Christoph Blocher gesagt, dann Magdalena Martullo Blocher und nachher auch noch der Parteipräsident Marco Chiesa, haben alle gefunden, das ist jetzt Diktatur, Diktatur, Diktatur. Und jetzt sind sie einfach auf Fundamentalopposition. Und sie behaupten ja, dass sie durch das Hunderte von neuen Eintritt haben. Also sie haben das Gefühl, das hilft ihnen auch als Partei, die Rolle.
Also doch allein ein SVP-Problem.
Ich würde nicht so sagen. Ich meine, Kritik an der bundesrätlichen Politik gibt es auch von links, beispielsweise am Finanzminister Maurer. Er sei jetzt geizig, er spare zu viel, er löche die Wirtschaft untergehen, indem er irgendwie so auf seiner Geldkiste hocke. Aber ich glaube, die Verschärfung im Ton, der Markus hat es erwähnt, das ist schon so ein SVP-Phänomen. Im Windschatten von der SVP sieht man aber ähnliche Tendenzen auch bei der FDP. Die hat auch im Februar so ein bisschen Feuer auf den Gesundheitsminister Alain Berset eröffnet, was dann zu der paradoxen Situation geführt hat, dass eigentlich die zwei Parteien, die die Mehrheit haben im Bundesrat, härter den Bundesrat attackiert haben wie alle anderen. Und ich behaupte, bei der SVP zeigt sich besonders akzentuiert, aber es ist schon eine breitere Hilflosigkeit bei den Parteien, den Fraktionen und den Politikern, die sich ausdrückt eben in dieser Verschärfung des Tons. Und bei der SVP ist halt noch speziell, wir können langsam die Vermutung haben, dass die SVP Ende Jahr so realisiert hat, dass da in diesem Widerstand gegen Corona oder bei den Corona-Skeptikern so wie eine neue politische Energie entstanden ist. Du, Philipp, du bist ja bei deinen Freunden der Verfassung zu Besuch gewesen. Da gibt es irgendwie eine Energie herum, wo möglicherweise etwas könnte daraus entstehen, wie man schaut, wie sonst in Europa die Parteienlandschaft in Bewegung ist, ist es nicht unvorstellbar, dass wenn noch eine charismatische Person dazukommt, dass da irgendwie eine Bewegung gibt. Und ich behaupte oder ich vermute...
Also eine Bewegung rechts von der SVP wäre es ja dann eigentlich, oder?
Genau.
Wo könnte die entstehen, oder? Mhm.
Genau. Und ich vermute, also irgendetwas so Libertäres, rechts, antistaatliches, so etwas. Ich vermute, dass die SVP mit der Verschärfung von ihrem Ton dort auch irgendwie will, die Lücke schliessen. So, dass wenn etwas entsteht, dass das innerhalb von der SVP entsteht oder dass sie selber die Energie kann aufnehmen kann, den Frust, den es draussen gibt, und nicht, dass etwas Neues entsteht. So.
Ich glaube auch, dass vielleicht auch noch mit einer Personalie zu tun hat. Oder? Wir haben seit Anfang Januar einen neuen Generalsekretär, Peter Keller. Der ist selber Nationalrat. Er war Redaktor von der Weltwoche vorher. Und es ist einfach interessant, er selber ist bis jetzt nicht gross in Erscheinung getreten, aber es ist interessant, dass die Verschärfung vom Ton von der SVP mit seinem Amtsantritt zusammenhängt. Und vorher hat die SVP mehrere eher schwache Generalsekretäre gehabt. Jetzt deutet es darauf hin, dass auch vom Generalsekretariat her da wieder, sagen wir, ein bisschen stärkere Ideen kommen und auch härtere Ideen kommen, die dann eben auch sich in der Partei spürbar machen.
Die beiden haben jetzt im Verlauf des Gesprächs ein paar Mal erwähnt, dass wir eben so in eine richtig institutionelle Krise schlittern könnten. Was würde das genau heissen? Wie sieht so eine Krise aus und was könnten Konsequenzen sein?
Ich finde natürlich, wir sind ein Stück weit schon in der institutionellen Krise unabhängig von der SVP, weil das Problem ist einfach, dass die Legislative seit einem Jahr praktisch keine Rolle spielt, dass Parteien praktisch keine Rolle spielen und dass wir eine starke Zentralisierung beim Bund und eine starke Verlagerung von der Macht zum Bundesrat haben, wenn wir es noch nie hatten in der Schweizer Geschichte. Das ist ein Problem, oder? Und an dem reiben sich auch Parteien letztlich auf. Jetzt kommt einfach noch dazu, dass auf dem obendrauf eine Partei wesentlich oder Teile vom politischen Spektrum die Rhetorik massiv verschärft. Und ja, das ist jetzt ein bisschen die Frage, die das anführt.
Ich finde es recht schwierig, um jetzt da eine Prognose machen darüber, wie sich die Krise wird weiterentwickeln. Was man sicher kann sagen, ist, dass bisher zum Beispiel der Bundesrat als Gremium zu funktionieren scheint. Und das ist ja wahrscheinlich mal das Wichtigste institutionell in dieser Krise. Wir haben auch in den letzten Wochen eben mehrfach explizit vom Bundespräsident Baumeler, auch vom Finanzminister Ueli Maurer, Bekenntnis gehört zu der Linie vom Bundesrat und zu den Entscheidungen vom Bundesrat. Was man aus der Vergangenheit halt so weiss, ist, es kann dort dazu Brüchen kommen im Verhältnis von Parteien zu ihren Bundesräten, wo dauerhaft bleiben. Der Baumeler ist jetzt schon als halber Bundesrat bezeichnet worden. Er nimmt es ein bisschen locker. Aber wenn das quasi ein Verhältnis ist, das sich längerfristig zerrüttet, dann kann das schon zu grösseren Folgen führen. Denkbar ist, und das wird hinter der Kulisse auch diskutiert, wenn man dort die Wandelhalle läuft, hört man da immer wieder mal, dass bei der SVP die Bundesratsbeteiligung wieder als Frage aufkommt, gehört die dort an, wenn sie in der grössten Krise, die die Schweiz wahrscheinlich erlebt, sicher seit 1975, möglich aber auch seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn die SVP nicht fähig ist, Konkordanz irgendwie walten zu lassen und die zentralen Bundesratsentscheid mitzutragen. Das ist eine Frage. Eine andere Frage ist, wie geht es in den nächsten 3 Monaten, wenn es tatsächlich eskaliert zwischen Parlament und Regierung. Wie kann eigentlich das Land vernünftig geführt werden, wenn die 2 Gewählten, die in einer Krise einigermaßen gleich sollten, so konstruktiv sein, wenn die sich nur noch bekriegen? Was das würde bedeuten, das finde ich sehr schwer vorstellbar, aber es wird sicher nicht einfacher, oder?
Ich glaube, darum jetzt auch die nächsten 3 Wochen, oder? Es hat ja jetzt die Session angefangen, 3 Wochen geht sie. Ich glaube, dort werden wir jetzt sehen, zumindest kurzfristig werden wir sehen, ob sich die beiden Gewalten irgendwo zusammenraufen, dass zum Beispiel die beiden Parlamentskammern die krassesten Anträge, sagen wir, nicht beschliessen am Schluss. Dann wäre für den Moment die Krise, sagen wir, sicher wieder ein bisschen eingedämmt. Wenn sie aber so weit gehen, wie jetzt die Kommissionsentscheid das erwarten lässt, dann sehen wir dann schon Ende dieser 3 Wochen, ob es quasi sich zuspitzt. Das ist wie die Frage, die sich in den nächsten 3 Wochen stellt und klärt, wahrscheinlich ein Stück weit.
Können wir vielleicht zum Schluss noch ein bisschen staatspolitischen Grundkurs machen? Weil ob es eskaliert, wie du gesagt hast, Markus, kommt darauf an, wie jetzt die drei Wochen verlaufen. Wie geht es jetzt genau mit dem beschleunigten Verfahren und dem Covid-Gesetz?
Also der ganze Prozess kommt jetzt ins Parlament. Am Donnerstag diskutiert zum ersten Mal der Ständerat das Covid-19-Gesetz. Und im Ständerat ist schon absehbar, dass man wenig gewillt ist, so Mikromanagements betreiben und jedem einzelnen Budeli vorschreiben, dass am 22. muss öffnen oder nicht. Parallel dazu wird WAC vom Nationalrat aber weiter über das Gesetz diskutieren. Die haben dermassen viel Anträge in der letzten Sitzung, dass sie eigentlich zum Kern von dem Covid-Gesetz vom Bundesrat gar nicht vorgestoßen sind. Die müssen jetzt da noch nachholen. Und vom Donnerstag an geht dann aber das Gesetz von der einen Kammer in die andere hin und her, bis man eine Einigung erzielt. Es ist gut möglich, dass bis in die dritte Woche von der Session Differenzen bestehen, dass eben beispielsweise im Nationalrat sich die Öffnungsturbos durchsetzen, im Ständerat eher die vorsichtigen und institutionelleren Lager überhand haben und dass man am Schluss in der dritten Sessionswoche in einer Einigungskonferenz sich auf ein Gesetz einigen muss. Wenn man aber anschaut, wie viele Anträge das da sind und wie verhärtet die Fronten sind, ist es für mich momentan nicht unvorstellbar, dass man das Gesetz in dieser Session gar nicht unter Dach und Fach bringt.
Eigentlich müsste es am 18. oder 19. verabschiedet werden, also am 19. definitiv in der Schlussabstimmung. Und das zeigt auch, oder? Es ist sicher bis in die letzte Woche, eben vielleicht lange es gar nicht, sagt jetzt der Christoph. Eigentlich müsste es lange, aber auch dann wird es bis in die dritte Woche, wird man in vielen Punkten nicht wissen, was sie beschliessen und in Kraft treten, würde es am 22. März, oder? Das heisst, auch die Restaurants jetzt zum Beispiel, wo ja so eins der Herzstücke von dieser Debatte ist, die wüssten bis etwa 3 Tage vor dem 22. so oder so nicht, ob sie jetzt aufmachen können am 22. oder nicht. Also es zeigt, oder, wie da wirklich, es ist wirklich recht eine außerordentliche Session, die uns da erwartet, glaube ich.
Also über viel anderes können sie gar nicht reden, oder? Wenn man die ganze Zeit über das Covid-Gesetz muss schwätzen, wahrscheinlich.
Genau, also verschärfend kommt dann noch dazu, dass die Krise ja dynamisch bleibt, also die Pandemie. Man hat jetzt in den letzten Tagen gesehen, dass der Rückgang der Fallzahlen, der hat sich verlangsamt. Wir sind jetzt sogar schon wieder in einem leicht positiven Trend. Die Mutationen nehmen zu. Wenn jetzt da über die nächsten 2 Wochen so weitergeht, kommt da als zusätzliches Erschwernis argumentativ in die Geschichte rein. Was auch interessant wird sein, wir haben das Wochenende, wo kommt, haben wir Wahlen im Kanton Wallis und im Kanton Solothurn. Parteitaktisch ist sicher interessant zu sehen, was passiert dort, beispielsweise mit der SVP, wo so einen Konfrontationskurs fährt. Kann sie zulegen im Kanton Wallis und im Kanton Solothurn? Wird sie an der Urne in gewissem Sinn bestätigt für den Konfrontationskurs? Oder geht es durchab, weil vielleicht ihre Wähler da gar nicht so mittragen, wie die SVP glaubt. Ich schließe nicht aus, dass solche Erwägungen dann auch einfließen in der zweiten und in der dritten Woche in der Art und Weise, wie man das Covid-19-Gesetz verabschiedet.
Ein Jahr ist die Pandemie alt, kleiner Geburtstag und die Themen gehen uns nicht aus. Markus Häflige, Christoph Lenz, danke vielmals für das interessante Gespräch. Das war's gsi. Eine weitere Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Die findet ihr überall, wo man Podcasts findet. Reaktionen, Feedback sind mir gerne willkommen. Danke vielmals. Ciao zusammen.
Danke dir. Ciao, Philipp.
Merci. Ciao.